Niemand ahnte, was in Thomas Buddenbrook vorging. Niemand durfte es ahnen. Und gerade dies, alle Welt über seinen Gram, seinen Hass, seine Ohnmacht in Unwissenheit zu erhalten, war so fürchterlich schwer. Die Leute fingen an, ihn ein wenig lächerlich zu finden. Aber vielleicht hätten sie Mitleid verspürt und solche Gefühle unterdrückt, wenn sie im Entferntesten vermutet hätten, mit welcher angstvollen Reizbarkeit er vor dem Lächerlichen auf der Hut war, wie er es längst von Weitem hatte nahen sehen und es vorausempfunden hatte, bevor noch ihnen irgendetwas davon in den Sinn gekommen war. Auch seine Eitelkeit, diese vielfach bespöttelte Eitelkeit, war ja zum guten Teile aus dieser Sorge hervorgegangen. Er war der Erste gewesen, der das beständig hervortretende Missverhältnis zwischen seiner eigenen Erscheinung und Gerdas sonderbarer Unberührtheit, der die Jahre nichts anhatten, mit Argwohn ins Auge gefasst hatte. Und jetzt, seit Herr von Trotha in sein Haus gekommen war, musste er seine Besorgnis mit dem Rest seiner Kräfte bekämpfen und verstecken. Musste es, um nicht durch das Kundwerden dieser Besorgnis schon seinen Namen dem allgemeinen Lächeln preiszugeben. Gerda Buddenbrook und der junge, eigenartige Offizier hatten einander, wie sich versteht, auf dem Gebiete der Musik gefunden. Herr von Trotha spielte Klavier, Geige, Bratsche, Violoncell und Flöte, alles vortrefflich. Und oft ward dem Senator der kommende Besuch im Voraus angekündigt, dadurch, dass Herr von Trothas Bursche, den Cellokasten auf dem Rücken schleppend, an den grünen Fenstervorsätzen des Privatkomptoirs vorüberging und im Hause verschwand. Dann saß Thomas Buddenbrook an seinem Schreibtisch und wartete, bis er auch ihn selbst, den Freund seiner Frau, in sein Haus eintreten sah, bis über ihm im Salon die Harmonien aufwogten, die unter Singen, Klagen und übermenschlichem Jubeln gleichsam mit krampfhaft ausgestreckten, gefalteten Händen emporrangen und nach allen irren und vagen Ekstasen in Schwäche und Schluchzen hinsanken in Nacht und Schweigen. Mochten sie doch rollen und brausen, weinen und jauchzen, einander aufschäumend umschlingen und sich so übernatürlich gebärden, wie sie nur wollten. Das Schlimme, das eigentlich Qualvolle war die Lautlosigkeit, die ihnen folgte, die dann dort oben im Salon so lange, lange herrschte und die zu tief und unbelebt war, um nicht Grauen zu erregen. Kein Schritt erschütterte die Decke, kein Stuhl ward gerückt. Es war eine unlautere, hinterhältige, schweigende, verschweigende Stille. Dann saß Thomas Buddenbrook und ängstigte sich so sehr, dass er manchmal leise ächzte. Was fürchtete er? Wieder hatten die Leute Herrn von Trotha in das Haus eintreten sehen und mit ihren Augen gleichsam, so wie es sich ihnen darstellte, sah er dies Bild, sich selbst, den alternden, abgenutzten und übellaunigen Mann unten im Comptoir am Fenster sitzen, während droben seine schöne Frau mit ihrem Galan musizierte und nicht nur musizierte. Ja, so erschienen ihnen die Dinge, er wusste es. Und dennoch wusste er auch, dass das Wort Galan für Herrn von Trotha eigentlich sehr wenig bezeichnend war. Ach, er wäre beinahe glücklich gewesen, wenn er ihn so hätte nennen und auffassen dürfen, ihn als einen windigen, unwissenden und ordinären Jungen hätte verstehen und verachten können, der eine normale Portion von Übermut in ein wenig Kunst ausströmen lässt und damit Frauenherzen gewinnt. Er ließ nichts unversucht, ihn zu einer solchen Figur zu stempeln. Er rief einzig und allein zu diesem Behufe die Instinkte seiner Väter in sich wach, das ablehnende Misstrauen des sesshaften und sparsamen Kaufmannes gegenüber der abenteuerlustigen, leichtfertigen und geschäftlich unsicheren Kriegerkaste. In Gedanken sowohl wie in Gesprächen nannte er Herrn von Trotha beständig mit geringschätziger Betonung der Leutnant, und dabei fühlte er allzu gut, dass dieser Titel nach allen am schlechtesten geeignet war, das Wesen dieses jungen Mannes auszudrücken. Was fürchtete Thomas Buddenbrook? Nichts, nichts Nennbares. Ach, hätte er sich gegen etwas Handgreifliches, Einfaches und Brutales zur Wehr setzen dürfen. Er neidete den Leuten dort draußen die Schlichtheit des Bildes, das sie sich von der Sache machten. Aber während er hier saß und den Kopf in den Händen qualvoll horchte, wusste er allzu wohl, dass Betrug und Ehebruch nicht Laute waren, um die singenden und abgründig stillen Dinge bei Namen zu nennen, die sich dort oben begaben. Manchmal, wenn er hinaus auf die grauen Giebel und die vorübergehenden Bürger blickte, wenn er seine Augen auf der vor ihm hängenden Gedenktafel, dem Jubiläumsgeschenk, den Porträts seiner Väter ruhen ließ und der Geschichte seines Hauses gedachte, so sagte er sich, dass all dies das Ende von allem sei und dass nur dies, was jetzt vorgehe, noch gefehlt habe. Ja, es hatte nur gefehlt, dass seine Person zum Gespött werde und sein Name, sein Familienleben in das Geschrei der Leute komme, damit allem die Krone aufgesetzt würde. Aber dieser Gedanke tat ihm fast wohl, weil er ihm einfach, faßlich und gesund, ausdenkbar und aussprechbar erschien, im Vergleich mit dem Brüten über diesem schimpflichen Rätsel, diesem mysteriösen Skandal zu seinen Häupten. Er ertrug es nicht länger, er schob den Sessel zurück, verließ das Comptoir und stieg in das Haus hinauf. Wohin sollte er sich wenden? In den Salon, um Herrn von Trotha unbefangen und ein wenig von oben herab zu begrüßen, ihn zum Abendessen zu bitten und, wie schon mehrere Male, eine abschlägige Antwort entgegenzunehmen? Denn es war das eigentlich Unerträgliche, dass der Leutnant ihn vollständig mied, fast alle offiziellen Einladungen ablehnte und nur an dem privaten und freien Verkehr mit der Senatorin festzuhalten beliebte. Warten? Irgendwo, vielleicht im Rauchzimmer, warten, bis er fortginge? Und dann vor Gerda treten und sich mit ihr aussprechen, sie zur Rede stellen? Man stellte Gerda nicht zur Rede, man sprach sich mit ihr nicht aus. Worüber? Das Bündnis mit ihr war auf Verständnis, Rücksicht und Schweigen gegründet. Es war nicht nötig, sich auch vor ihr noch lächerlich zu machen. Den Eifersüchtigen spielen? Hieße den Leuten dort draußen Recht geben, den Skandal proklamieren, ihn laut werden lassen. Empfand er Eifersucht? Auf wen? Auf was? Ach, weit entfernt. Etwas so Starkes weiß, Handlungen hervorzubringen, falsche, törichte vielleicht, aber eingreifende und befreiende. Ach nein, nur ein wenig Angst empfand er. Ein wenig quälende und jagende Angst vor dem Ganzen. Er ging in sein Ankleidekabinett hinauf, um sich die Stirn mit Eau de Cologne zu waschen, und stieg dann wieder zum ersten Stockwerk hinunter, entschlossen, das Schweigen im Salon um jeden Preis zu brechen. Aber als er den schwarz-goldenen Griff der weißen Tür schon erfasst hielt, setzte mit einem stürmischen Aufbrausen die Musik wieder ein und er wich zurück. Er ging über die Gesindetreppe ins Erdgeschoss hinab, über die Diele und den kalten Flur bis zum Garten, kehrte wieder zurück und machte sich auf der Diele mit dem ausgestopften Bären und auf dem Absatz der Haupttreppe mit dem Goldfischbassin zu schaffen, unfähig, irgendwo zur Ruhe zu kommen, horchend und lauernd, voll Scham und Gram, niedergedrückt und umhergetrieben von dieser Furcht vor dem heimlichen und vor dem öffentlichen Skandal. Einstmals, in solcher Stunde, als er im zweiten Stockwerk an der Galerie lehnte und durch das lichte Treppenhaus hinunterblickte, wo alles schwieg, kam der kleine Johann aus seinem Zimmer die Stufen des Altans herab und über den Korridor, um sich in irgendeiner Angelegenheit zu Ida Jungmann zu begeben. Er wollte, indem er mit dem Buche, das er trug, die Wand entlang strich, mit gesenkten Augen und einem leisen Gruße an seinem Vater vorübergehen. Aber der Senator redete ihn an. »Nun, Hanno, was treibst du?« »Ich arbeite, Papa. Ich will zu Ida, um ihr vorzuübersetzen.« »Wie geht es? Was hast du auf?« »Und immer mit gesenkten Wimpern?« aber rasch und sichtlich angestrengt, mit einer korrekten, klaren und geistesgegenwärtigen Antwort aufzuwarten, erwiderte Hanno, nachdem er eilig hinuntergeschluckt hatte: »Wir haben eine Nepos-Präparation, eine kaufmännische Rechnung ins Reine zu schreiben, französische Grammatik, die Flüsse von Nordamerika, deutsche Aufsatzkorrektur.« Er schwieg, unglücklich darüber, dass er zuletzt nicht »und« gesagt und die Stimme mit Entschiedenheit gesenkt hatte. Denn nun wusste er nicht mehr zu nennen und die ganze Antwort war wieder abrupt und ungeschlossen hervorgebracht. »Mehr nicht«, sagte er, so bestimmt er konnte, wenn auch ohne aufzublicken. Aber sein Vater schien nicht darauf zu achten. Er hielt Hannos freie Hand in seinen Händen und spielte damit, zerstreut und augenscheinlich ohne etwas von dem Gesagten aufgefangen zu haben, fingerte unbewusst und langsam an den zarten Gelenken und schwieg. Und dann, plötzlich, vernahm Hanno über sich etwas, was in gar keinem Zusammenhange mit dem eigentlichen Gespräche stand. Eine leise, angstvoll bewegte und beinahe beschwörende Stimme, die er noch nie gehört. Die Stimme seines Vaters dennoch, welche sagte: »Nun ist der Leutnant schon 2 Stunden bei Mama. Hanno.« Und siehe da, bei diesem Klange schlug der kleine Johann seine goldbraunen Augen auf und richtete sie so groß, klar und liebevoll wie noch niemals auf seines Vaters Gesicht. Dieses Gesicht mit den geröteten Lidern unter den hellen Brauen und den weißen, ein wenig gedunsenen Wangen, die von den lang ausgezogenen Spitzen des Schnurrbartes starr überragt wurden. Gott weiß, wie viel er begriff. Das eine aber war sicher, und sie fühlten es beide, dass in diesen Sekunden, während ihre Blicke ineinander ruhten, jede Fremdheit und Kälte, jeder Zwang und jedes Missverständnis zwischen ihnen dahinsank, dass Thomas Buddenbrook, wie hier, so überall, wo es sich nicht um Energie, Tüchtigkeit und helläugige Frische, sondern um Furcht und Leiden handelte, des Vertrauens und der Hingabe seines Sohnes gewiss sein konnte. Er achtete dessen nicht. Er sträubte sich, dessen zu achten. Strenger als jemals zog er Hanno in dieser Zeit zu praktischen Vorübungen für sein künftiges, tätiges Leben heran. Examinierte er seine Geisteskräfte, drang er in ihn nach entschlossenen Äußerungen der Lust zu dem Beruf, der seiner harrte, und brach in Zorn aus bei jedem Zeichen des Widerstrebens und der Mattigkeit. Denn es war an dem, dass Thomas Buddenbrook, 48 Jahre alt, seine Tage mehr und mehr als gezählt betrachtete und mit seinem nahen Tode zu rechnen begann. Sein körperliches Befinden hatte sich verschlechtert. Appetit und Schlaflosigkeit, Schwindel und jene Schüttelfröste, zu denen er immer geneigt hatte, zwangen ihn mehrere Male, Dr. Langhals zu Rate zu ziehen. Aber er gelangte nicht dazu, des Arztes Verordnungen zu befolgen. Seine Willenskraft, in Jahren voll geschäftiger und gehetzter Tatenlosigkeit angegriffen, reichte nicht aus dazu. Er hatte begonnen, am Morgen sehr lange zu schlafen, obgleich er jeden Abend den zornigen Entschluss fasste, sich früh zu erheben, um den anbefohlenen Spaziergang vorm Tee zu machen. In Wirklichkeit führte er dies 2 oder 3 Mal aus. Und so ging es in all und jeder Sache. Die beständige Anspannung des Willens ohne Erfolg und Genugtuung zehrte an seiner Selbstachtung und stimmte ihn verzweifelt. Er war weit entfernt, sich den betäubenden Genuss der kleinen, scharfen russischen Zigaretten zu versagen, die er seit seiner Jugend schon täglich in Massen rauchte. Er sagte dem Dr. Langhals ohne Umschweife in sein eitles Gesicht hinein: »Sehen Sie, Doktor, mir die Zigaretten zu verbieten, ist Ihre Pflicht. Eine sehr leichte und sehr angenehme Pflicht, wahrhaftig. Das Verbot innezuhalten ist meine Sache. Dabei dürfen Sie zusehen. Nein, wir wollen zusammen an meiner Gesundheit arbeiten, aber die Rollen sind zu ungerecht verteilt. Mir fällt ein zu großer Anteil an dieser Arbeit zu. Lachen Sie nicht. Das ist kein Witz. Man ist so fürchterlich allein. Ich rauche. Darf ich bitten?« Und er präsentierte ihm sein Tula-Etui. Alle seine Kräfte nahmen ab. Was sich in ihm verstärkte, war allein die Überzeugung, dass dies alles nicht lange währen könne und dass sein Hintritt nahe bevorstehe. Es kamen ihm seltsame und ahnungsvolle Vorstellungen. Einige Male befiel ihn bei Tische die Empfindung, dass er schon nicht mehr eigentlich mit den Seinen zusammensitze, sondern in eine gewisse verschwommene Ferne entrückt zu ihnen hinüberblicke. »Ich werde sterben«, sagte er sich, und er rief abermals Hanno zu sich und sprach auf ihn ein. »Ich kann früher dahin gehen, als wir denken, mein Sohn. Du musst dann am Platze sein. Auch ich bin früh berufen worden. Begreife doch, dass deine Indifferenz mich quält. Bist du nun entschlossen?« »Ja, ja, das ist keine Antwort. Das ist wieder keine Antwort. Ob du mit Mut und Freudigkeit entschlossen bist, frage ich. Glaubst du, dass du Geld genug hast und nichts wirst zu tun brauchen?« »Du hast nichts. Du hast bitter wenig. Du wirst gänzlich auf dich selbst gestellt sein. Wenn du leben willst und sogar gut leben, so wirst du arbeiten müssen. Schwer, hart, härter noch als ich.« Aber es war nicht nur dies. Es war nicht mehr allein die Sorge um die Zukunft seines Sohnes und seines Hauses, unter der er litt. Etwas anderes, Neues kam über ihn, bemächtigte sich seiner und trieb seine müden Gedanken vor sich her. Sobald er nämlich sein zeitliches Ende nicht mehr als eine ferne, theoretische und unbeträchtliche Notwendigkeit, sondern als etwas ganz Nahes und Greifbares betrachtete, für das es unmittelbare Vorbereitungen zu treffen galt, begann er zu grübeln, in sich zu forschen, sein Verhältnis zum Tode und den unirdischen Fragen zu prüfen. Und bereits bei den ersten derartigen Versuchen ergab sich ihm als Resultat eine heillose Unreife und Unbereitschaft seines Geistes zu sterben. Der Buchstabenglaube, das schwärmerische Bibelchristentum, das sein Vater mit einem sehr praktischen Geschäftssinn zu verbinden gewusst und das später auch seine Mutter übernommen hatte, war ihm immer fremd gewesen. Sein Lebtag vielmehr hatte er den ersten und letzten Dingen die weltmännische Skepsis seines Großvaters entgegengebracht. Zu tief aber, zu geistreich und zu metaphysisch bedürftig, um in der behaglichen Oberflächlichkeit des alten Johann Buddenbrook Genüge zu finden, hatte er sich die Fragen der Ewigkeit und Unsterblichkeit historisch beantwortet und sich gesagt, dass er in seinen Vorfahren gelebt habe und in seinen Nachfahren leben werde. Dies hatte nicht allein mit seinem Familiensinn, seinem Patrizier-Selbstbewusstsein, seiner geschichtlichen Pietät übereingestimmt, es hatte ihn auch in seiner Tätigkeit, seinem Ehrgeiz, seiner ganzen Lebensführung unterstützt und bekräftigt. Nun aber zeigte sich, dass es vor dem nahen und durchdringenden Auge des Todes dahinsank und zunichte ward, unfähig, auch nur eine Stunde der Beruhigung und Bereitschaft hervorzubringen. Obgleich Thomas Buddenbrook in seinem Leben hier und da mit einer kleinen Neigung zum Katholizismus gespielt hatte, war er doch ganz erfüllt von dem ernsten, tiefen, bis zur Selbstpeinigung strengen und unerbittlichen Verantwortlichkeitsgefühl des echten und leidenschaftlichen Protestanten. Nein, dem Höchsten und Letzten gegenüber gab es keinen Beistand von außen, keine Vermittlung, Absolution, Betäubung und Tröstung. Ganz einsam, selbstständig und aus eigener Kraft musste man in heißer und emsiger Arbeit, ehe es zu spät war, das Rätsel entwirren und sich klare Bereitschaft erringen oder in Verzweiflung dahinfahren. Und Thomas Buddenbrook wandte sich enttäuscht und hoffnungslos von seinem einzigen Sohne ab, in dem er stark und verjüngt fortzuleben gehofft hatte, und fing an, in Hast und Furcht nach der Wahrheit zu suchen, die es irgendwo für ihn geben musste. Es war der Hochsommer des Jahres 74. Silberweiße, rundliche Wolken zogen am tiefblauen Himmel über die zierliche Symmetrie des Stadtgartens hin. In den Zweigen des Walnussbaumes zwitscherten die Vögel mit fragender Betonung. Der Springbrunnen plätscherte inmitten des Kranzes von hohen lilafarbenen Schwertlilien, der ihn umgab, und der Duft des Flieders vermischte sich leider mit dem Sirupgeruch, den ein warmer Luftzug von der nahen Zuckerbrennerei herübertrug. Zum Erstaunen des Personals verließ der Senator jetzt oftmals in voller Arbeitszeit das Comptoir, um sich, die Hände auf dem Rücken, in seinem Garten zu ergehen, den Kies zu harken, den Schlamm vom Springbrunnen zu fischen oder einen Rosenzweig zu stützen. Sein Gesicht mit den hellen Brauen, von denen eine ein wenig emporgezogen war, schien ernst und aufmerksam bei diesen Beschäftigungen. Aber seine Gedanken gingen weit fort im Dunklen, ihre eigenen mühseligen Pfade. Manchmal setzte er sich auf der Höhe der kleinen Terrasse in den von Weinlaub gänzlich eingehüllten Pavillon und blickte, ohne etwas zu sehen, über den Garten hin auf die rote Rückwand seines Hauses. Die Luft war warm und süß, und es war, als ob die friedlichen Geräusche ringsumher ihm besänftigend zusprächen und ihn einzulullen trachteten. Müde vom ins Leere Starren, von Einsamkeit und Schweigen, schloss er dann und wann die Augen, um sich alsbald wieder aufzuraffen und hastig den Frieden von sich zu scheuchen. »Ich muss denken«, sagte er beinahe laut. »Ich muss alles ordnen, ehe es zu spät ist.« Hier aber war es, in diesem Pavillon, in dem kleinen Schaukelstuhl aus gelbem Rohr, wo er eines Tages 4 volle Stunden lang mit wachsender Ergriffenheit in einem Buche las, das halb gesucht, halb zufällig in seine Hände geraten war. Nach dem 2. Frühstück, die Zigarette im Munde, hatte er es im Rauchzimmer in einem tiefen Winkel des Bücherschrankes hinter stattlichen Bänden versteckt, gefunden und sich erinnert, dass er es einst vor Jahr und Tag beim Buchhändler zu einem Gelegenheitspreise achtlos erstanden hatte. Ein ziemlich umfangreiches, auf dünnem und gelblichem Papier schlecht gedrucktes und schlecht geheftetes Werk, der 2. Teil nur eines berühmten metaphysischen Systems. Er hatte es mit sich in den Garten genommen und wandte nun in tiefer Versunkenheit Blatt um Blatt. Eine ungekannte, große und dankbare Zufriedenheit erfüllte ihn. Er empfand die unvergleichliche Genugtuung, zu sehen, wie ein gewaltig überlegenes Gehirn sich des Lebens, dieses so starken, grausamen und höhnischen Lebens bemächtigt, um es zu bezwingen und zu verurteilen. Die Genugtuung des Leidenden, der vor der Kälte und Härte des Lebens sein Leiden beständig schamvoll und bösen Gewissens versteckt hielt und plötzlich aus der Hand eines Großen und Weisen die grundsätzliche und feierliche Berechtigung erhält, an der Welt zu leiden. Dieser besten aller denkbaren Welten, von der mit spielendem Hohne bewiesen ward, dass sie die schlechteste aller denkbaren sei. Er begriff nicht alles. Prinzipien und Voraussetzungen blieben ihm unklar und sein Sinn, in solcher Lektüre ungeübt, vermochte gewissen Gedankengängen nicht zu folgen. Aber gerade der Wechsel von Licht und Finsternis, von dumpfer Verständnislosigkeit, vagem Ahnen und plötzlicher Hellsicht hielt ihn in Atem, und die Stunden schwanden, ohne dass er vom Buche aufgeblickt oder auch nur seine Stellung im Stuhle verändert hätte. Er hatte anfänglich manche Seite ungelesen gelassen und rasch vorwärts schreitend, unbewusst und eilig nach der Hauptsache, nach dem eigentlich Wichtigen verlangend, sich nur diesen oder jenen Abschnitt zu eigen gemacht, der ihn fesselte. Dann aber stieß er auf ein umfängliches Kapitel, das er vom 1. bis zum letzten Buchstaben durchlas, mit festgeschlossenen Lippen und zusammengezogenen Brauen, ernst, mit einem vollkommenen, beinahe erstorbenen, von keiner Regung des Lebens um ihn her beeinflussbaren Ernst in der Miene. Es trug aber dieses Kapitel den Titel »Über den Tod und sein Verhältnis zur Unzerstörbarkeit unseres Wesens an sich«. Ihm fehlten wenige Zeilen, als um 4 Uhr das Volkmädchen durch den Garten kam und ihn zu Tische bat. Er nickte, las die übrigen Sätze, schloss das Buch und blickte um sich. Er fühlte sein ganzes Wesen auf ungeheuerliche Art geweitet und von einer schweren, dunklen Trunkenheit erfüllt. Seinen Sinn umnebelt und vollständig berauscht von irgendetwas unsäglich Neuem, Lockendem und Verheißungsvollem, das an erste, hoffende Liebessehnsucht gemahnte. Aber als er mit kalten und unsicheren Händen das Buch in der Schublade des Gartentisches verwahrte, war sein glühender Kopf, in dem ein seltsamer Druck, eine beängstigende Spannung herrschte, als könnte irgendetwas darin zerspringen, nicht eines vollkommenen Gedankens fähig.